Normalerweise ist es so, ich verkaufe ein Produkt und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich die Schäden, die dieses Produkt mit sich bringt, irgendwie verringern. Mhm. Bei uns ist es eigentlich so, je mehr wir von unserem Produkt verkaufen, desto mehr helfen wir der Umwelt.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo Düsseldorf. Sag mal, wusstet ihr eigentlich, dass Deutschlands größter unabhängiger Ökostromversorger aus unserer Stadt kommt? Naturstrom heißen die und beliefern mehr als 300.000 Haushalte mit Energie aus erneuerbaren Quellen, also zum Beispiel Wind oder Sonne. Ja, und die machen das nicht erst seit Fridays for Future, sondern schon seit dem Ende der 90er. Zu der Zeit war es auch, als unser heutiger Gast, ja, als einer der ersten Mitarbeiter in das Unternehmen kam und dort bis heute geblieben ist, als Vorstand für den Bereich Energiebelieferung. Trotz seiner Position, da ist er ziemlich bodenständig geblieben, finde ich. Er kam nämlich mit der Bahn und im Rollkragenpulli zu unserem Gespräch und er hat immer wieder betont, wie wichtig ihm der Sinn seiner Arbeit ist. Nichts Geringeres als die Welt zu verbessern. Ich bin Maximilian Nowroth und freue mich sehr, dass ihr euch jetzt selbst ein Bild von einem echten Düsseldorfer Pionier machen könnt. Wobei, Naturstrom ist ja in unserer Stadt ziemlich wenig präsent, finde ich. Auch darüber haben wir gesprochen. Vor allem aber geht es um den Unterschied zu den Stadtwerken, die Gemeinsamkeiten mit Tesla und die stark gestiegenen Strompreise, die er übrigens selbst aktuell nicht so ganz versteht. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei dieser Folge mit Oliver Hummel.
Wie öko sind Sie im Alltag?
Ja, schon recht öko. Ich achte darauf, besitze selber kein Auto und lege also so auf ökologische Aspekte auch beim Einkauf Wert.
Okay, und bei sich zu Hause, wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie Photovoltaik auf dem Dach oder wie gehen Sie da vor bei der Energieversorgung?
Ich bin Mieter, von da habe ich da nur begrenzten Einfluss drauf und die Energieversorgung des Hauses, also natürlich beziehe ich Ökostrom von uns, aber ansonsten ist das eben als Mieter schwer beeinflussbar.
Sie haben kein Auto, das ist ja als Vorstand eines Unternehmens relativ ungewöhnlich.
Ja, das stimmt, aber hatte ich noch nie, bis auf ein paar Jahre nach dem Studium mal kurz. Da habe ich das Auto gewonnen. Auch eine schöne Geschichte.
Sie haben ein Auto gewonnen?
Ja.
Nicht schlecht.
Preisausschreiben bei der Firma Haribo. Da hatte ich sehr gut abgeschätzt, wie viele Gummibärchentüten im Kofferraum liegen. Und die haben damals zu irgendeinem Firmenjubiläum, glaube ich, 50 Autos verlost. Und da war ich tatsächlich einer der Gewinner, was mich natürlich sehr gefreut hat. Aber das war, mit dem Auto bin ich auch ein paar Jahre rumgefahren, mit großen Gummibärchen an der Seite drauf.
Was war das für ein Modell?
Ein Ford Ka.
Und wissen Sie noch, wie viele ungefähr in den Kofferraum passen?
Nein. ja, und das war aber dann auch meine Erfahrung mit einem eigenen Auto. Und ansonsten bin ich eben der Überzeugung, dass man das zumindest in der Großstadt nicht braucht. Auf dem Land sieht es sicherlich anders aus, aber ich denke, da gibt es sehr viele Alternativangebote.
Und Sie waren also während des Studiums kurze Zeit Werbefahrer sozusagen von Haribo mit dem Ford?
Ja, nach dem Studium, direkt als ich angefangen habe zu arbeiten in München, war das damals noch. Und hat das auch von der Zeit ganz gut reingepasst. Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden sind Sie mit dem neuen Koalitionsvertrag der Ampelregierung?
Ich würde sagen 8.
Eines Ihrer Hobbys ist Mountainbike-Fahren. Welche Strecke nehmen Sie in Düsseldorf am liebsten?
Durch den Grafenberger Wald auf das Hochplateau dahinter. Da kann man wunderbar relativ nah bei Düsseldorf fahren. Ansonsten natürlich auch gerne mal am Rhein entlang.
Und dann elektrisch oder rein mit Muskelkraft?
Nee, mit Muskelkraft, ohne Elektro.
Worauf freuen Sie sich in der Weihnachtszeit am meisten?
Darauf, dass man die Familie wieder sieht, dass man irgendwie ein paar Tage abschalten kann von der Arbeit und dem Alltagstrott. Und ich glaube, dass gerade in Zeiten, wo man eben eingeschränkt ist mit dem, was man machen kann durch Corona, wichtig, dass man auch den Kontakt dann zur Familie hat.
Haben Sie komplett frei auch zwischen den Jahren oder wie sieht da so Ihr Arbeitsalltag aus?
Ja, ich habe die letzten Jahre eigentlich zwischen den Jahren immer eine Woche Urlaub gemacht, bin irgendwo hingefahren und das habe ich auch dieses Jahr wieder vor.
Sehr schön. Wissen Sie schon, wohin es geht?
Wahrscheinlich mit Freunden nach Italien.
Okay, dann sage ich mal herzlich willkommen, Oliver Hummel bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Sie sind seit 2 Jahrzehnten schon bei Naturstrom, seit, ich glaube, 2011 schon im Vorstand, ne? Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was unterscheidet Naturstrom eigentlich im Kern von den Stadtwerken?
Ja, vor allen Dingen muss man sich angucken, wo kommt das Unternehmen her? Die Stadtwerke gibt es ja schon sehr lange, wie die meisten Stadtwerke. Naturstrom ist ja ein unabhängiger Anbieter, der mit der Liberalisierung des Strommarktes gegründet wurde. Und das war 1998. Der Strommarkt ist 1999 dann liberalisiert worden. Das heißt, ab da konnte man als Kunde überhaupt erst auswählen zwischen mehr als einem Energieversorger. Vorher war das ja so, wenn Sie in Düsseldorf gelebt haben, waren Sie automatisch bei den Stadtwerken Düsseldorf und konnten daran auch nichts ändern.
Die klassische Grundversorgung, ne?
Genau, die Grundversorgung. Da gab es keine freien Händler in dem Sinne, zu denen man wechseln konnte. Das hat sich dann erst 99 geändert. Mhm. Und in dem Kontext haben eben dann 16 Gründer waren das damals aus der Umweltbewegung eigentlich gesagt, wir wollen ein Unternehmen gründen, was nur erneuerbare Energien vorantreibt und macht. Und das ist auch der Unterschied zu Stadtwerken allgemein, dass wir eben seit es uns gibt nur mit erneuerbaren Energien handeln und uns damit beschäftigen. Unser Ziel ist die Energiewende, deswegen gibt es uns als Unternehmen und das ist natürlich dann schon gegenüber dem sehr allgemeinen Auftakt, den die Stadtwerke haben und deren Historie, ein deutlicher Unterschied.
Und Sie sind dann ja schon wirklich in den Anfangsjahren zu Naturstrom dazugestoßen. Sie haben ja gerade erzählt, Sie haben in München erstmal gearbeitet nach Ihrem Studium, als Sie da mit dem Haribo Ford Ka durch die Welt gefahren sind und waren bei Roland Berger, aber nur ein Jahr in der Beratung und dann zu Naturstrom, ne?
Ja, 2 Jahre waren das.
2 Jahre.
Und wie bin ich eigentlich zu Naturstrom gekommen? Dadurch, dass ich einer der ersten Kunden war. Ich bin also nach dem Studium nach München gezogen und musste dann konnte das erste Mal entscheiden, bei wem ich meine Energie beziehen will. Und habe damals bei den Stadtwerken München angerufen im Kundenservice und gefragt, ja, ich hätte gerne Strom aus erneuerbaren Energien. Kann ich das bei euch bekommen? Und da haben die gesagt, nee, bei uns nicht. Aber in Düsseldorf hat sich gerade ein Unternehmen gegründet, die Naturstrom, rufen Sie doch mal da an.
Schön, dass die Werbung machen von München für Düsseldorf.
Ja, das war toll und leider haben die aber diese Vertriebsaktivität für uns dann recht schnell eingestellt. Heute weiß man ja, jeder Energieversorger hat natürlich seit Jahren auch schon Ökostromtarife im Angebot. Damals war das eben noch anders, da war Naturstrom wirklich einer der allerersten. So bin ich dann als einer der ersten Kunden zu der Firma gekommen und 2 Jahre später, als ich mich gefragt habe, wie mache ich denn jetzt beruflich weiter, habe ich mich da beworben. Und so bin ich zu dem Unternehmen gekommen.
Und es war ja vermutlich relativ selten, dass jemand überhaupt mal nach Ökostrom bewusst gefragt hat, Ende der 90er, stelle ich mir so vor, ja. Und dass Sie dann sogar noch Berater waren bei Berger, also das ist ja schon ein Unternehmen, was so sehr auf hohe Gehälter, Performance, durch die Welt fliegen, mit schicken Anzug und so. Also das kenne ich von Roland Berger, ja. Und Sie waren dann derjenige, der nach Ökostrom in München gefragt hat. Also haben Sie da überhaupt dann so richtig hingepasst oder waren Sie so der Quotenöko oder wie muss man sich Ihr Ich als Ende der 90er vorstellen?
Nee, ich denke, von daher hat es wahrscheinlich nicht so viele Ökostromkunden bei Roland Berger gegeben, das mag sein.
Ja.
Und wenn ich da so gut reingepasst hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch länger als 2 Jahre da geblieben.
Ja.
Von daher, mir war das schon wichtig, auch als ich mich danach gefragt habe, wie mache ich weiter, war das für mich relativ klar, dass ich irgendwas Nachhaltiges machen möchte, was in dem Umweltbereich. Da ich den Kontakt hatte, habe ich das dann eben da versucht und hat geklappt.
Mhm.
Und von da bin ich da jetzt auch schon, wie Sie vorhin sagten, sehr, sehr lange. Das hätte ich wahrscheinlich nicht erwartet, als ich angefangen habe 2001.
Und was ist das in Ihnen, was Sie so in die erneuerbaren Energien oder überhaupt in diesen nachhaltigen Lebensstil reinbringt? Ist das vielleicht Ihr Elternhaus oder woher kommt diese Motivation, diese Begeisterung dafür?
Ja, ein bisschen schon immer relativ viel mich so mit Natur eher, ich würde eher sagen so Flora, Fauna, die Ecke interessiert als Kind und Jugendlicher und war mir einfach wichtig, dass das, was ich mache, womit ich meinen Tag dann in der Arbeit verbringe, dass ich das auch für einen gewissen Sinn mache, also einfach was Inhaltliches, was Gutes für die Welt etwas pauschal bewirke dabei und das geht natürlich bei einem Unternehmen, was dann als Unternehmenszweck genau so ein Ziel verfolgt, deutlich besser als jetzt in einem Normalunternehmen. Auch da kann man sich einsetzen für nachhaltige Aspekte, für Verbesserungen Verbesserungen Richtung Umweltschutz, Klimaschutz, das geht alles mittlerweile. Aber natürlich ist die Ausgangslage eine andere. Normalerweise ist es so, ich verkaufe ein Produkt und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich die Schäden, die dieses Produkt mit sich bringt, irgendwie verringern. Bei uns ist es eigentlich so, je mehr wir von unserem Produkt verkaufen, desto mehr helfen wir der Umwelt. Also es gibt da eben keine negativen Nebenwirkungen. Und das finde ich sehr angenehm einfach als Arbeitsinhalt.
Also Sie sehen sich tatsächlich bis heute als Weltverbesserer im Job sozusagen.
Ja, irgendwie schon ein bisschen. Ich glaube, die meisten Kollegen auch, die bei uns arbeiten.
Muss man denn so eine Art Ökotest bei Naturstrom bestehen, wenn man da arbeiten will?
Nein, das muss man nicht. Also natürlich zieht mir besonders Leute an, die inhaltlich auch hinter dem stehen, was wir machen. Und das ist natürlich auch gut und das wünschen wir uns auch. Aber es gibt keinen Gesinnungscheck oder sowas bei der Einstellung. Wir sind auch mittlerweile mit über 400 Mitarbeitern insgesamt einfach zu groß, um jetzt irgendwie zu ökologische Standards da anzusetzen. Ja. Das ist ja auch nicht unser Ziel, ist ja auch nicht irgendwie die 1% der Bevölkerung, die nun 150% ökologisch sind, zu überzeugen. Unser Ziel ist es ja, die breite Mitte eigentlich zu überzeugen, der Gesellschaft. Und das heißt, auch unsere Mitarbeiter sind natürlich nicht alles 150% überzeugte von irgendwelchen Ökothemen, sondern das sind auch ganz normale Leute, die halt ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich die Energiewende an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil nur mit der Nische kommt man da auch nicht weiter an der Stelle.
Also in der Nische sind Sie ja wirklich nicht mehr. Sie haben seit diesem Jahr über 300.000 Kunden in ganz Deutschland. Und ich habe auch mal in die Bilanz geschaut. Ich glaube, 410 Millionen Euro Umsatz knapp, aber nur 700.000 Euro Gewinn. Da hätte ich mir gedacht, als Berater in Ihnen hätte man doch wahrscheinlich gesagt, so hui, da geht mehr, oder?
Ja, da haben Sie recht. Auf Konzernebene bei der Naturstrom AG als Gesellschaft sind es immerhin 4,6 Millionen Euro gewesen. Aber auf Konzernebene ist das Jahr 2020 wirklich kein schönes gewesen für uns, schlechter als die Vorjahre auch. Und da kommen einfach mehrere Entwicklungen zusammen. Unter anderem wirkt sich da auch noch aus, dass wir in der Regierung im Bereich der Windenergie einige Wechsel hatten, was die Richtung angeht, was die Projekte schwerer macht. Generell hört man ja auch in den Medien immer wieder, dass Projekte eben 7 Jahre oder länger dauern, bis sie umgesetzt werden können. Und das hat uns bei einigen Windprojekten zum Beispiel getroffen. Und wir sind eben auch in sehr, sehr vielen innovativen Feldern unterwegs. Das ist auch unser Selbstverständnis. Also wir sind als Unternehmen mittlerweile deutlich breiter aufgestellt, als jetzt nur in Anführungsstrichen die Versorgung mit Ökostrom oder auch Biogas für Haushalte. Das heißt, dazu gehört eben auch der Anlagenbau. Dazu gehören viele dezentrale Lösungen, wo also die Energieerzeugung und der Energieverbrauch zum Beispiel in einem Gebäude vor Ort ist, in einem Quartier oder sowas. Viele Themen, viele davon sind neu, da sind wir also Innovator und einer der ersten, die Felder entsprechend angehen, und das führt in der Regel dazu, dass wenn man so ein Feld neu angeht, dass man erstmal Geld mitbringen muss, also verdient man nicht von der ersten Minute an, von daher hat man da durchaus auch Anlaufverlust.
Und das Unternehmen muss sich ja schon ziemlich verändert haben in der Zeit, wo Sie dabei sind. Also Sie haben gesagt, es hat sich Ende der 90er mit 16, ich stelle mir die so als Aktivisten vor, aus der Umweltbewegung gegründet. Vielleicht können Sie auch gleich nochmal sagen, warum eigentlich in Düsseldorf, das ist ja schon irgendwie spannend, hier den Standort zu haben, jetzt eben über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fast eine halbe Milliarde Umsatz und 300.000 Kunden. Also kann man da überhaupt noch diesen Status, wir sind Weltverbesserer, beibehalten, wenn man eigentlich fast schon auf dem Weg zum Konzern ist?
Ja, ich glaube, das kann man ganz gut, weil im Vergleich zu den wirklich großen Energieunternehmen sind wir echt immer noch ganz schön klein. Das wird uns da immer wieder bewusst. Wir sind natürlich wahnsinnig gewachsen. Ich finde das auch toll, das zu begleiten in all den Jahren, denn so der Tiefstand war eigentlich kurz nachdem ich angefangen hatte, da waren wir noch zu fünft. Also man muss auch sagen, die Zeit, als ich da zu Naturstrom kam, das war mir gar nicht klar, als ich den Job angenommen habe, war eine große Krise für das Unternehmen. Man hatte damals, ich weiß gar nicht mehr, um die 25 Mitarbeiter, ist aber länger bei etwa 6.000 Kunden stecken geblieben und kam nicht so richtig voran. Und dann war das schon wirtschaftlich existenzbedrohend, und so dass ich da relativ schnell eben mich auch um Restrukturierung kümmern musste und nicht um das Thema Marketing, weswegen ich eigentlich eingestellt wurde. Und wenn man das nimmt sozusagen als Ausgangspunkt mit den 5 Kollegen und guckt, was da heute draus geworden ist, dann ist das natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte. Und es macht natürlich auch Spaß, sowas mit aufzubauen und zu sehen, wie gut sich auch das Unternehmen und die Kollegen entwickeln über die Jahre.
Was ich ehrlich gesagt erstaunlich fand bei meiner Recherche, sie haben die 300.000 Kunden geknackt, aber in Düsseldorf, in ihrer Heimatstadt sozusagen, haben sie nur 4.000, hatte ich gelesen. Vielleicht sind es mittlerweile ein paar mehr, aber da habe ich mich gefragt, warum haben sie in ihrer Heimatstadt eigentlich so verhältnismäßig wenige Kunden und überlassen dann doch irgendwie den Stadtwerken ein bisschen mehr das Feld?
Ja, wir sind ein bundesweiter Anbieter. Ja. Das unterscheidet uns ja gerade davon, Stadtwerk zu sein. Das heißt also, wir sind überall vertreten und man kann als einzige Regel sagen, dass wir in Großstädten stärker vertreten sind als auf dem Land. Also es ist sozusagen eher ein städtisches Thema, dass Leute sich für Ökostrom entscheiden, zumindest überdurchschnittlich. Und da haben wir wiederum bestimmte Städte, wo das besonders viel der Fall ist, also auch relativ betrachtet, ist Berlin zum Beispiel, Köln und Düsseldorf ist da durchaus auch bei den Städten dabei, wo wir relativ viele Kunden haben, so ungefähr 1% der Haushalte in Düsseldorf sind unsere Kunden. Mhm. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt hier unsere Zentrale und deswegen machen wir ganz viel regional an irgendwie Vertriebsaktivitäten oder Marketingaktivitäten. Das ist sicher ein Grund, warum wir zwar hier ganz gut vertreten sind, aber eben nicht mehr.
Also es ist gar nicht Ihre Ambition, in der Zentralstadt auch, naja, ich meine, die Nummer eins werden Sie nicht werden, die Stadtwerke sind natürlich zu groß, aber zumindest, sage ich mal, eine relevante Größe mit, sagen wir mal, 5% der Haushalte zu werden.
Ja, tatsächlich ist man mit 1% der Haushalte schon eine relevante Größe im Energiemarkt und ich weiß auch, dass die Stadtwerke sich durchaus ab und an mal an Sachen orientieren, die wir so machen in dem Bereich.
Zum Beispiel?
Alle Stadtwerke wollen ja auch ökologischer werden und grüner werden von daher ist eben einfach die Frage, ja, wie positioniert man sich? Und das ist wirklich ein Unterschied zwischen den Stadtwerken. Wir haben ja ungefähr 1000 verschiedene Grundversorger in Deutschland. Und jeder dieser Grundversorger, auch historisch bedingt, hat natürlich eine ganz starke Position in der Stadt und den Großteil der Kunden bei sich. Das ist eigentlich immer so, trotz aller Marktliberalisierung. Und wenn Sie dann als doch eher immer noch kleines Unternehmen, also man muss ja sagen, 300.000 Kunden ist einerseits toll. Damit sind wir im Moment so größter unabhängiger Ökostromhändler, den es gibt in Deutschland. Aber wir haben auch über 40 Millionen Haushalte. Also von da reden wir da über 0,5% der Haushalte oder sowas, die bei uns Kunde sind. Da ist also immer noch viel Luft nach oben. Positiv formuliert heißt das auch, wir haben noch sehr viel Potenzial für Neukunden und wachsen ja auch weiter. Von da eigentlich ein schönes Umfeld.
Und wie muss man sich diese typischen Kunden von Naturstrom vorstellen? Sind das Leute wie Sie, ich sag mal im mittleren Alter, in der Großstadt, wohlhabend, aber trotzdem, sage ich mal, bedacht auf ökologischen Lebensstil oder was ist so der typische Naturstromkunde?
Ja, ich glaube, den typischen Naturstromkunden gibt es tatsächlich nicht, wenn wir uns das auch angucken, was wir immer wieder mal machen. Wenn man sich zum Beispiel das Alter anschaut, dann geht das wirklich von dem ersten Moment, wo man sich entscheiden kann, sowas zu machen, also sehr jung, bis zu Leuten, die irgendwie mit 70 oder 80 zu uns kommen. Gewisse Schwerpunkte haben wir schon, nämlich eher so 45 bis 50 die Altersgruppe und die jungen Familien. Auch das ein Peak, den wir ausmachen können, aber relativ gleich verteilt eigentlich. Also kann nicht sagen, das machen nur die Jungen oder nur die Alten oder sowas. Es ist eher eine Einstellungssache an der Stelle.
Politisch wahrscheinlich eher im grünen Milieu logischerweise verortet. Und muss man sich Naturstrom leisten können? Also muss man gewisses Gehalt bekommen oder zumindest bereit sein, mehr zu zahlen für seinen Strom, wenn man bei Ihnen Kunde ist?
Das kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht. Also ich denke, eigentlich leisten kann sich das jeder auch insofern, da wir, auch wenn man die ganzen letzten Jahre anguckt, nie großartig teurer waren als die ganzen Grundversorger. Es ist oft so, dass wir auch günstiger sind, obwohl die Qualität eine andere ist. Das ist eigentlich gar nicht der Kostenfaktor. Klar ist, wenn man das vergleicht mit den allerbilligsten Angeboten, die es im Markt gibt, dann muss man sozusagen etwas mehr zahlen. Das muss man dann aber eben auch bei den Stadtwerken, bei der Grundversorgung überall. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass die Kunden, die zu uns kommen, wie die zu uns kommen, also stärkster Wachstumsfaktor für uns ist immer gewesen, Kunden werben Kunden. Jetzt gar nicht unbedingt als Programm, sondern einfach als, wir können nachverfolgen, also fragen die Leute halt, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Dann ist wirklich die häufigste Antwort durch Bekannte, Freunde, Verwandte. Das heißt, die Zufriedenheit der bestehenden Kunden, die uns weiterempfehlen, die davon auch nichts haben in den meisten Fällen, sondern das einfach aus Überzeugung machen.
Wobei man mittlerweile, glaube ich, schon 30 Euro oder so bekommt.
Nee, wenn man unser Programm macht, Kundenwerben Kunden, dann kann man schon seit mehreren Jahren, klar, kriegt man einen kleinen Betrag dafür, aber wir haben eben auch daneben sehr viele Leute, die es einfach so machen.
Einfach so, okay.
Na, und das heißt, dass die Kundenzufriedenheit ist da unser größter Treiber für das Kundenwachstum. Man muss ja auch sagen, dass wir gar nicht wirtschaftliche Stärke oder Größe haben, um die Republik mit Plakaten zuzukleistern, neben der Tatsache, dass ich es nicht für sinnvoll halten würde, aber das kann man als kleinerer Anbieter gar nicht machen, sondern man muss dann eben von der Zufriedenheit der Leute auch profitieren.
Wobei sie doch mal einen Fernsehspot hatten, den kann man sich noch auf YouTube anschauen, mit dem GZSZ-Star Joe Gerner im Beichtstuhl, der da quasi dem Priester erzählt, dass er immer noch Kohle und Atomstrom bekommt und dann reicht er ihm so ein Naturstromheft rüber. Ne?
Genau, das war ein ganz toller Spot, der ist aber primär auf Initiative des Regisseurs, der unserer Kunde ist, zustande gekommen damals. Okay. Ich fand den wirklich lustig, das war kein Fernsehspot, den haben wir nie im Fernsehen gezeigt, weil das wie gesagt zu teuer wäre. Ja. Den haben wir auf den sozialen Netzwerken gezeigt, wir haben ihn bei ein, zwei Partnerkinos mal laufen lassen und ein ganz tolles Projekt war das, aber eben nicht im Sinne der großen Fernsehwerbung sozusagen.
Okay, und er hat es wahrscheinlich auch ein bisschen zum Freundschaftspreis dann gemacht, wenn er Ihr Kunde war.
Da gehe ich schwer von aus.
Okay. Und Sie haben gerade im Beisatz gesagt, Sie bieten eine bessere Qualität als zum Beispiel Stadtwerke, ja, als Wettbewerber beim Ökostrom. Das finde ich interessant, also das müssen Sie mir erklären, wie, weil ich meine, die meisten Stromversorger haben ja schon seit langem Ökostrom im Angebot. Bei den Stadtwerken, wenn ich da auf die Internetseite gehe, wird mir sofort der Ökostromtarif angeboten. Der interessanterweise aktuell teurer ist als Ihrer, ja, also Stadtwerke Düsseldorf sind teurer, sowohl in der Grundversorgung als auch beim Ökostrom, aber Sie sagen, Sie sind günstiger und haben sogar noch bessere Qualität, wie ist das denn gemeint?
Ja, im Moment spielt der Energiemarkt ja ein bisschen verrückt, von da kann man vielleicht gleich nochmal ein paar Worte drüber wechseln, aber grundsätzlich ist so, dass seit es uns gibt, machen wir nichts anderes als 100% erneuerbare Energien und, was auch wichtig ist, von Anfang an, ist, dass wir uns vom grüner Stromlabel zertifizieren lassen. Das ist ein Label, was von den großen deutschen Umweltverbänden, NABU, BUND, getragen wird. Und ein zentraler Aspekt dabei oder der zentrale Aspekt dabei ist eigentlich die Neuanlagenförderung. Das heißt also, in dem Fall bei den Privatkundentarifen ist das 1 Cent die Kilowattstunde, die wir da jetzt also seit über 20 Jahren in die Förderung neuer Projekte investieren. Und das ist dann von daher eine Veränderung. Also ich weiß dann, wenn ich zu dem Tarif wechsle, dann wird ein Teil des Umsatzes sozusagen genommen und wird in die Veränderung der Energielandschaft gesteckt.
Das weil zum Beispiel Windräder gebaut werden
oder Photovoltaikanlagen. Ja. Und das ist eben ein ganz zentraler Unterschied zu vielen Angeboten, die eben wenig bis gar nichts verändern, weil man muss sich fragen, was passiert, wenn man einfach Wasserkraftstrom aus Norwegen zum Beispiel verkauft, was sehr häufig der Fall ist, kaufen die Deutschen also den Norwegern irgendwie den Wasserkraftstrom ab, also zumindest irgendwelche Zertifikate für die Wasserqualität. Und dann haben die Norweger weniger und in Summe ändert sich aber natürlich gar nichts daran, wie viel Wasserkraft da ist. Also da hat man einfach da gar keine Auswirkungen. Und wenn ich als Kunde mich bewusst entscheide, zu Ökostrom zu gehen, dann möchte ich ja was verändern durch die Entscheidung. Und da gibt es eigentlich zwei zentrale Punkte. Das eine ist, dass das Unternehmen auch etwas tut, aktiv für die Energiewende und nicht nur irgendwie was verwaltet von rechts nach links. Und die andere Sache ist für mich die Glaubwürdigkeit des Anbieters. Denn natürlich hat jeder Energieversorger seit Jahren einen Ökostromtarif. Bei den allermeisten ist das aber ein völliges Nebenthema. Und auch von der Entstehungsgeschichte her eben passiert, weil da irgendwelche nervigen Grünen im Parlament irgendwie das einfordern oder so. Also ja auch wenig aus innerer Überzeugung.
Ja.
Und jetzt so langsam ist natürlich der Punkt erreicht, wo auch die großen Unternehmen, die Konzerne alle mitbekommen, dass die Zukunft eben bei den Erneuerbaren liegt und nirgendwo anders und jetzt von daher auch vermehrt umsteigen. Und das ist ja auch sehr gut. Also das ist überhaupt nichts, wo ich sagen würde, das ist ja genau die Entwicklung, die wir auch wollen, dass auch alle anderen, die auch deutlich größer sind als wir teilweise, jetzt immer mehr auf diesen Zug aufsteigen, der Energiewende. Nur
das erinnert mich so ein bisschen, Herr Hummel, wenn ich kurz anhaken darf, an die Autoindustrie mit Tesla als E-Auto-Pionier und jetzt die Großen wie Volkswagen, Ford und so, die nachziehen. Sehen Sie sich also den Tesla der Energiebranche?
Ja, das ist sehr schmeichelhaft.
Vielleicht. Nein, das war eine Frage von mir, ja, kein
Etikett. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, aber könnte man so sehen. Nein, wir sehen uns als Vorreiter da und wir stehen voll hinter der Sache. Und wenn jetzt das sozusagen Mainstream wird, dann haben wir einen Teil unseres inhaltlichen Ziels natürlich auch erreicht.
Ja, Moment, aber dann könnte es ja so sein, dass Sie sich irgendwann selbst erledigen, wenn halt die großen alle Öko werden, wie auch immer mehr Autobauereien auf Elektro umstellen und damit Tesla möglicherweise richtig gefährlich werden, weil die günstigere Modelle anbieten, auch mehr Vielfalt haben und so. Also ist es nicht für Sie schwieriger, dass immer mehr von den Großen auch auf den grünen Strom umsteigen?
Ja, wenn man in dem Bild bleiben will, dann wird Tesla ja immer mehr wert und ist mehr wert als alle anderen. Ja. Aber auf uns übertragen sehe ich die Gefahr auch nicht. Also es ist natürlich so, dass erneuerbare Energien als Differenzierungskriterium in Zukunft alleine nicht mehr reichen werden. Mhm. Aber uns geht es ja auch schon immer um mehr als nur die technische Komponente, dass wir jetzt irgendwie erneuerbare Energien ausbauen. Uns geht es auch um ein gewisses Gesellschaftsbild, um die Dezentralität, die damit verbunden ist, dass einfach Energieerzeugung auch wieder bürgernäher wird, als sie das war. Also wir hatten ein paar, 3-4 Konzerne, die haben im Prinzip die ganze Energie erzeugt. Mittlerweile ist das schon durch die erneuerbaren Energien natürlich viel dezentraler geworden, viel mehr Akteure, die auch profitieren davon, dass sie Energie erzeugen zum Beispiel. Und also die Frage, wie leben wir dieses Gesellschaftsbild und die Energiewende, das ist uns auch ein starkes Anliegen neben der rein technischen Thematik, dass man sagt, Kohlekraftwerke werden durch PV-Anlagen oder Windkraftanlage ersetzt.
In welchem Stadtteil wohnen Sie in Düsseldorf, wenn ich fragen darf?
In Düsseldorf.
Und wissen Sie, Sie haben ja gesagt, Sie beziehen logischerweise Naturstrom in Ihrer Wohnung, wo dieser Strom tatsächlich dann herkommt?
Ja, das hat jetzt mehrere Ebenen. Tatsächlich herkommen tut der Strom vom nächstgelegenen Kraftwerk.
Da kann kann ja auch ein Kohlekraftwerk
niemand sein. Das kann was auch immer sein. Das interessiert das Elektron nämlich gar nicht, was wir beim Handel irgendwie für Verträge machen oder beschließen. Das war auch schon immer so. Man muss sich das ganze Thema Ökostromhandel so vorstellen wie einen großen Stromsee. Das heißt, je mehr Leute letztlich eben sauberes Wasser haben wollen und anfordern und dann auch entsprechend sauberes Wasser eingespeist wird, desto sauberer wird auch der See insgesamt. Das heißt also, man kann nicht das einzelne Elektron irgendwo verfolgen, wo das längs läuft. Das geht den Weg des geringsten Widerstandes auf der physikalischen Ebene.
Bedeutet, wenn ich zufälligerweise neben einem Kohlekraftwerk oder in der Nähe eines Wohnens und Naturstrom bezahle, kriege ich trotzdem dreckigen Strom.
Ja. Da kann auch kein Mensch was dran ändern. Die einzige Änderungsmöglichkeit wäre, ich baue mir selber eine PV-Anlage aufs Dach, wenn das geht. Ja. Oder ich lege ein paralleles Kabel und das macht überhaupt keinen Sinn wirtschaftlich. Das heißt, das wird man nicht machen. Also an dieser Grundlage kann man nichts ändern. Aber es geht eben genau um die Wirkung. Wenn ich als Kunde das nachfrage und das immer mehr Kunden machen, dann verändert sich eben auch die Erzeugung, die dahinter steht. Mhm. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die wir tatsächlich beobachten können.
Und ist es bei Ihnen im Kundenwachstum eigentlich auch so, dass quasi Großereignisse wie zum Beispiel Fukushima oder jetzt möglicherweise sowas wie der Hambacher Forst oder Fridays for Future, solche Umweltereignisse, Bewegungen, Ihnen neue Kunden ranspülen? Also abgesehen von diesem Freunde werden Freunde, dass wenn die Gesellschaft denkt, huch, hier kommt der Klimawandel, dass die dann bei Ihnen landen?
Ja, klar, das ist so. Also Sie haben das Beispiel genannt, Fukushima, das war für uns damals ein Riesenwachstumsmoment. Da sind also innerhalb kürzester Zeit in dem Jahr 100.000 Kunden dazugekommen. Wir haben, kann ich mich noch erinnern, dass wir in 2-3 Wochen nach dem Unglück in der Woche so viele Neukunden bekommen haben, wie in den ersten 10 Jahren unseres Unternehmensbestehens. Also einfach unglaublich. Und das zeigt einfach nur, dass wir schon in der Kundenentwicklung, genau wie Sie sagen, abhängen von externen Ereignissen vor allen Dingen auch und davon, wie präsent den Leuten das Thema gerade ist. Und so haben wir auch in den Zeiten, in denen die Anti-Atom-Bewegung wieder hochgeschwappt ist, deutlich mehr Kunden verzeichnen können. Und es ist auch so, dass wir seit Hambacher Forst und an darauf anschließend Fridays for Future eigentlich, dass durch diese zwei Bewegungen und dadurch, dass das Klimathema trotz Corona einfach sehr präsent in den Medien ist und auch nicht mehr weggeht, anders als früher, das merken wir sehr deutlich bei den Neukundenzahlen, die wir haben. Also das ist seit 2 Jahren sind das wieder deutlich mehr.
Ja. Ich habe mir mal Ihre Preise auch im Detail angeschaut und angenommen, ich habe jetzt durch Fridays for Future vor 3 Jahren, 2018, bei Ihnen einen neuen Vertrag geschlossen. Hätte ich damals für 1500 Kilowattstunden im Jahr, also klassischer Single-Haushalt, 44 Euro im Monat bezahlt. Ja, das waren 9 Euro Grundgebühr und 28 Cent pro Kilowattstunde. Im kommenden Jahr zahle ich aber fast 20% mehr, also 52 Euro im Monat. Das sind die neuen Preise. Also das finde ich schon auf den ersten Blick deftig, die Erhöhung. Können Sie das erklären, wie das zustande kommt? Also fast ein Fünftel mehr innerhalb von 4 Jahren?
Ja, also vor allen Dingen dieses Jahr gibt es eine relativ hohe Erhöhung und das ist aber nicht nur bei uns so. Generell hat sich unsere Position im Markt nicht verändert, würde ich sagen, in dem Laufe der Jahre. Wir haben aktuell in diesem Jahr ja eine wahnsinnige Sondersituation, dadurch, dass die Energiepreise durch die Decke gehen. Wir sehen, dass sich innerhalb eines Jahres die Großhandelspreise für Strom vervierfacht haben, für Gas fast verfünffacht. An den kurzfristigen Märkten, wenn es darum geht, wie teuer ist der Strom morgen oder was, haben wir normal um diese Jahreszeit ja Preise von 3 bis 5 Cent oder so. Wir haben jetzt Preise von um die 20 Cent, teilweise deutlich mehr. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Normalsituationen, was wir da erleben. Das hat ja auch dazu geführt, dass einige Energieversorger Insolvenz angemeldet haben. Jetzt auch keine richtig großen, aber einige kleinere. Das ist eine wirkliche, ja, außergewöhnliche Herausforderung und die hat auch im Markt zu ziemlichen Verwerfungen geführt. Wir haben, selbst E.ON hat über mehrere Wochen kein Angebot mehr für Neukunden gemacht im Gasbereich, weil sie gesagt haben, das können wir einfach nicht bei der Preisentwicklung.
Aber Gas ist ja das eine. Ich meine, das hat man ja in den Medien auch mitbekommen, dass es einen riesen Preisboom gab aus diversen Gründen. Hat mit Corona zu tun, hat mit Russland zu tun, aber hat auch mit dem Wetter zu tun. Aber warum Strom? Ich meine, Sie sind ja auch Bezieher erneuerbarer, also Strom aus erneuerbaren Quellen. Da hätte ich jetzt gedacht, da sind Sie so ein bisschen vorgefeit.
Nein, leider nicht. Das ist immer so ein bisschen erklärungsbedürftig. Aber erstmal ist es so, dass der Strompreis, der sich an den Märkten bildet, an der Börse bildet, der hängt sehr stark davon ab, welches Kraftwerk preissetzend ist. Also man guckt sozusagen das letzte Kraftwerk, was man braucht, wie teuer ist das? Und das ist dann der Preis am Markt. Und das sind vor allen Dingen Gaskraftwerke in letzter Zeit. Und von daher ist dieser Markt insgesamt von der Entwicklung der Gaspreise massiv betroffen. Ich sagte ja gerade, auch im Strombereich ist der Großhandelspreis also um das Vierfache gestiegen. Gerade heute haben wir wieder die höchsten Preise, die wir jemals hatten. Also von daher, ich gucke da jeden Tag etwas ungläubig drauf. Das heißt, das schlägt sich natürlich nieder. Jetzt ist der Großhandelspreis für Strom ja nur ein Teil des Endkundenpreises. Da gibt es normal einen riesigen Unterschied im Strom. Vor diesem Jahr war es so, dass man für den Strom an sich vielleicht 5 Cent oder irgend sowas, 5, 6 Cent kalkuliert hat. Und dann der Endkundenpreis, das waren aber ungefähr 30 Cent. Und die ganze Differenz, das sind Steuern und Abgaben und die Netznutzungsentgelte, das, was man zahlen muss, um durch ein Netz, zum Beispiel der Stadtwerke Düsseldorf, zu kommen, wenn man in Düsseldorf ist. Das heißt, das waren die eigentlich dominierenden Preisfaktoren für einen Energiehändler. Und jetzt ist es eben so, dass dieser bisher gar nicht so entscheidende Faktor der Energiepreise an sich völlig explodiert ist. Und das natürlich alle Händler an die Kunden auch weitergeben müssen.
Aber wenn Sie sagen, heute, also wir nehmen das ja am Dienstag, 2 Tage vor Erscheinen unseres Podcasts hier gerade auf, sind die Preise auf einem Rekordstand, befürchten Sie nicht, dass Sie dann nochmal unterm Jahr vielleicht erhöhen müssen? Also dass Ihre Nein. Kunden quasi einen höheren Abschlag vielleicht auch zahlen müssen, damit Sie nicht Probleme bekommen bei der Kalkulation?
Normalerweise ist es ja so, dass Sie die Mengen nicht alle, also wir kaufen die Mengen für das nächste Jahr ja nicht irgendwie an Weihnachten ein und das macht auch kein anderer seriöser Energieversorger. Das heißt also, ein großer Teil der Mengen, die man dann braucht für das Folgejahr, hat man schon über die Jahre davor beschafft.
Okay.
Nichtsdestotrotz, gewisse Mengen sind offen und die sind dann eben diejenigen, die wo dann höhere Preise sich auch auswirken. Aber zum Glück ist es nicht so, also für uns und alle anderen Energieversorger und die Kunden, dass wir nicht kurz vor Jahresschluss sozusagen die Preise irgendwie neu festlegen.
Ein großes Thema in Deutschland ist ja Inflation. Wir haben eine Preissteigerung aktuell von 5% im Vergleich zum Vorjahr, die unter anderem vor allem an den Energiepreisen hängen, also abgesehen von der Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung, aber vor allem eben Energiepreise. Glauben Sie, dass sich das ein bisschen entspannen wird im kommenden Jahr, so wie die Europäische Zentralbank das ja auch immer predigt, das ist nur vorübergehend, oder sagen Sie, es könnte schon auf diesem Niveau bleiben bei Strom und Gas?
Ja, also dass es auf dem Niveau bleibt, das erwartet auch der Markt nicht. Also der Markt geht davon aus, dass die Preise in den nächsten 2 Jahren deutlich wieder absinken. Man sagt eigentlich, jetzt haben wir eine Sondersituation durch Engpässe bei vor allen Dingen der Gasbelieferung, durch die hohe Nachfrage in Asien und noch ein paar andere unglückliche Faktoren. Und das wird auch wieder vorbeigehen. Also dann ab irgendwie Sommer oder sowas rechnet man damit, dass die Preise deutlich zurückgehen werden. Ist es auch so, dass man den Eindruck, also dass man die Erhöhungen, die aktuell in den letzten Wochen und Monaten vonstatten gehen, nicht mehr richtig nachvollziehen kann? Also es gibt.
Auch Sie nicht als jemand, der schon zwei Jahrzehnte im Geschäft ist?
Auch sonst, glaube ich, fast keiner mehr. Also es gibt dann so einen Panikmoment irgendwann im Markt, wo man sagt, es könnte ja sein, dass dies passiert und es könnte ja sein, dass jenes passiert und die Preise sich einfach nach oben entwickeln und dafür gibt es keinen, ja, so richtig objektiven Grund. Wir haben gerade nicht den Winter des Jahrhunderts. Die Lager für Gas zum Beispiel sind im Großen und Ganzen voll, ein bisschen weniger als sonst, aber die sind jetzt beileibe nicht irgendwie leer oder sowas. Das heißt, da spielen viele Ängste rein, vor allen Dingen, dass Russland die Gasbelieferung irgendwie drosseln könnte oder dass so ein Konflikt wie in der Ukraine irgendwie aufflammt und das führt dazu, dass die Preise sehr hoch sind, was man rein durch, ja, wenn man so guckt, wie das Wetter ist und wie die Gesamtlage ist, nicht wirklich nachvollziehen kann.
Okay, aber grundsätzlich gehen Sie schon davon aus, dass die Strompreise wieder senken werden. Das ist ja auch eine gute Nachricht für alle, die uns jetzt zuhören. Ich meine, politisch liegt es ja auch daran, dass die EEG-Umlage abgeschafft werden soll, ich glaube ab 2023. Ne? Und der CO2-Preis für Energie wird ja erstmal nicht erhoben werden. Also der spielt da nicht in die Strompreise mit rein.
Ja, der europäische schon. Also der ist auch gestiegen, also hat sich jetzt immerhin nur etwas mehr als verdoppelt in diesem Jahr, nicht vervierfacht. Und diesen Part wiederum, der ist ja politisch gewollt und den kann man auch nachvollziehen. Also die Steigerung, die wir bei der den CO2-Zertifikaten auf europäischer Ebene sehen, das wirkt sich so auf 2-3 Cent Preiserhöhungen im Strom aus. Also die kann man damit begründen, weil eben dadurch, dass die Stromerzeugung von Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken teurer wird, dadurch, dass die solche CO2-Verschmutzungszertifikate kaufen müssen. Dadurch kann man also erklären, dass im Strom der Preis um 2 Cent oder irgend sowas steigt.
Ja.
Man kann aber nicht erklären, warum er um 12 Cent steigt, was jetzt im Moment am Markt zu beobachten ist. Das ist wirklich durch den Mangel an Gas und Kohle, also eigentlich ein reines Problem der konventionellen Energien, was uns da trifft, bedingt und zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, dass wir Erneuerbare weiter ausbauen und eben die Abhängigkeit, die wir haben vom Ausland von solchen konventionellen Rohstoffen verringern können.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ja auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Ich hatte Sie ja am Anfang gefragt, wie Sie den finden. Sie sagten 8 von 10, also ziemlich gut. Da drin steht ja, dass in Deutschland bis zum Jahr 2030 80% der Energie aus erneuerbaren Quellen stammen soll. Heißt das für Sie jetzt, dass Sie sich ein Riesenwachstum bis dahin versprechen? Oder was bedeutet das für die Strategie von Naturstrom, diese Pläne von der Politik?
Ja, das heißt natürlich erstmal, dass wir optimistisch in die Zukunft gucken, weil tatsächlich für die Märkte, die verschiedenen, auf denen wir sind, mit sehr großem Wachstum zu rechnen ist. Man muss aber eben auch sehen, was denn jetzt an Taten konkret folgt. Das ist, ich bin da recht optimistisch, aber das war eben bei der letzten Regierung immer das Problem. Es wurde viel auf der Ziel- und irgendwie Sonntagsreden-Ebene angekündigt und gesagt, man müsste mal. Aber wenn man dann geschaut hat, was gemacht wurde, war es teilweise ganz entgegengesetzt. Schönes Beispiel, auch auf Länderebene gibt es das ja. Also gerade in Nordrhein-Westfalen hat die Regierung immer gesagt, wir geben jetzt richtig Gas bei den Erneuerbaren und hat dann 1000 Meter Abstandsregelungen beim Wind eingeführt, sodass hier gar nichts mehr geht beim Wind in Nordrhein-Westfalen. Das läuft also diametral auseinander, das Sagen und das Handeln. Und ich glaube, wenn das mal wieder mehr zusammenkommen würde, dass man auch überlegt, wenn ich ein Ziel kommuniziere, nicht nur das Ziel zu kommunizieren, sondern auch zu sagen, naja, welche Maßnahmen treffe ich denn jetzt, damit das Ziel überhaupt irgendeine theoretische Chance hat, dass man es erreichen kann, dann wäre das eigentlich ein Riesenschritt und das erhoffe ich mir jetzt auch von der neuen Regierung, dass das eben passiert.
Da sind Sie jetzt natürlich noch sehr in der Metaebene, aber meine Frage war ja auch, was das für Sie als Unternehmen bedeutet. Also Sie haben ja gesagt, Sie sind schon noch in diesem Weltverbesserungsmodus unterwegs, das glaube ich Ihnen auch, aber Sie sind ja auch Vorstand von einem Unternehmen, was 400 Menschen bezahlt und auch, ich glaube, über 1000 Kleinaktionäre hat, die ein bisschen was mitnehmen wollen. Glauben Sie, wenn wir uns in 5 Jahren unterhalten würden, haben Sie 1 Million Kunden und das geht jetzt alles richtig durch die Decke? Oder wie sehen Sie so die Wachstumsziele und auch die Chancen für Naturstrom für die kommenden Jahre?
Ja, wie gesagt, die sehe ich sehr positiv.
Können Sie das so ein bisschen quantifizieren?
Ich glaube, wir werden quasi im Bereich der Energiebelieferung, also bei den Endkunden, weiter einfach konstant wachsen, wie wir das auch im Moment tun. Da gewinnen wir irgendwie 15.000 Kunden im Jahr oder so etwas. Vielleicht wird das auch noch mehr. Im Moment muss man einfach sagen, trotz der Preisentwicklung, die man sieht im Markt und der Verunsicherung, die das vielleicht auch bringt, haben wir wirklich sehr hohe Neukundenzahlen. Mhm. Das ist ja erstmal für uns sehr erfreulich. Ich glaube, wo sich das stärker auswirken wird als bei den Kunden, weil dieses Kundengeschäft ist eigentlich eher ein, da geht es um die Überzeugung der Leute, was glaubt die Gesellschaft irgendwie und wechselt der Einzelne aus persönlichen Gründen. Da gibt es gar nicht viel Themen, wo der Staat irgendwie eingreifen würde oder was fördern würde oder so. Das ist vielmehr der Fall bei dem Projektgeschäft, also beim Bau von neuen Erzeugungsanlagen oder auch zum Beispiel beim Bau von dezentralen Wärmenetzen und in denen wir eben auch aktiv sind, beim Bau neuer Mobilitätslösungen, Sharing-Lösungen, auch Themenfelder, die wir besetzen. Die leben natürlich zu einem großen Teil von den Rahmenbedingungen, die da sind und auch von der gesetzlichen Förderung für solche neuen Technologien und Entwicklungen. Und da sieht man einfach, dass jetzt sehr viel die Regierung, die neue, sich vorgenommen hat. Und da bin ich mir auch sicher, dass die Förderbedingungen besser werden und die Möglichkeiten, so Projekte zu realisieren. Und davon werden wir in den Bereichen dann stark profitieren. Von daher gehe ich eben davon aus, dass wir zum Beispiel bei so einem Thema wie Mieterstrom, das ist eins, was lange an regulatorischen Regeln irgendwie so ein bisschen hängen geblieben ist. Da geht es darum, dass der Mieter in einem Mehrfamilienhaus von einem PV-Anlage auf dem Dach eben auch den Strom beziehen kann und davon auch Kostenvorteile hat. Und da hat die neue Regierung jetzt eben dann die alte schon die Rahmenbedingungen verbessert vor einiger Zeit. Und das merken wir sehr stark in dem Bereich, dass die Nachfragen einfach anziehen und dass wir von daher von einem recht kleinen Thema uns in den nächsten Jahren erhoffen und erwarten, dass wir da deutlich wachsen können.
Könnten Sie als Mieter dann ja auch direkt bei sich im Haus vorantreiben.
Genau.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Sie schon seit 20 Jahren bei Naturstrom sind. Aktuell läuft Ihr Vertrag bis August 2023. Das kann man auch im Geschäftsbericht nachlesen. Können Sie sich vorstellen, noch weitere 20 Jahre da zu bleiben oder haben Sie möglicherweise noch andere Ideen für Ihre Karriere, wo es Sie irgendwann hin verschlagen könnte?
Ja, ob ich jetzt noch 20 Jahre arbeiten möchte, das hat jetzt gar nichts mit dem Unternehmen zu tun. Da bin ich mir wirklich noch nicht sicher, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
50.
Okay, ja gut, dann hoffe ich, gönne ich Ihnen, dass Sie nicht noch 20 Jahre arbeiten müssen.
Genau, aber ich habe da keine anderen Pläne und ich würde gerne bei Naturstrom eben weiter die Geschicke mitbestimmen und fühle mich dem Unternehmen eben sehr verbunden, was natürlich auch daran liegt, dass ich es mit aufgebaut habe und dass es einen Unterschied macht, ob man einfach irgendwo arbeitet, wo man irgendwann dazugekommen ist oder ob man im Prinzip dabei war, als das alles entstanden ist und auch viele Leute selber noch eingestellt hat. Das macht einen Unterschied und das würde ich so in einem anderen Unternehmen sicherlich nicht wiederbekommen.
Und Sie halten ja auch Anteile. Das ist ja eine Aktiengesellschaft, Naturstrom, nicht börsennotiert wie Tesla, aber eben eine AG. Sie halten 1,4%. Wäre ein Börsengang irgendwann eine Option?
Das war für uns nie eine Option. Ist es auch weiterhin eigentlich nicht. Ich glaube, man muss auch sagen, wer mal auf einer Hauptversammlung von Naturstrom war, der merkt auch, dass da das Unternehmen etwas, nicht das Unternehmen nur und auch nicht die Mitarbeiter nur, sondern auch die Aktionäre, wir haben mit 1600 Aktionäre ungefähr, einfach ein bisschen anders ticken, als wenn man auf so eine Hauptversammlung eines börsennotierten Unternehmens geht. Mhm. Also auch den Aktionären geht es, natürlich wollen die auch irgendwie, freuen die sich, wenn sie eine Dividende bekommen. Aber denen geht es wirklich auch sehr stark um inhaltliche Themen. Also wenn man die Nachfragen hört, dann interessiert die Leute, welche Projekte habt ihr realisiert? Wo habt ihr irgendwas nach vorne gebracht? Wo habt ihr irgendwie eine Innovation nach vorne gebracht? Und deutlich weniger das, was auf so einer klassischen Hauptversammlung das A und O ist, nämlich wie viel Dividende gibt's denn und wie hoch ist der Gewinn? Also das heißt, klar, wir wollen wirtschaftlich sein, wir müssen wirtschaftlich sein, um auch innovative Sachen vorantreiben zu können. Sonst geht das gar nicht. Das ist die Grundvoraussetzung, aber wir sind eben kein gewinnmaximierendes Unternehmen, sondern wir haben auch eine Vision.
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Hummel. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt über Sie persönlich und über das Geschäft mit Naturstrom und wo es noch hingeht. Wir haben aber immer noch eine Tradition am Ende, nämlich mit einem persönlichen Tipp rauszugehen aus diesem Gespräch. Und ich habe mir überlegt, ich frage Sie mal, welchen Tipp Sie haben, um zu Hause am Energieverbrauch, also am CO2-Ausstoß zu sparen.
Ja, ich glaube, dass den größten Hebel, den man da hat, ist tatsächlich die Temperatur, auch wenn das sehr nach Verzicht klingt. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, sich eine PV-Anlage oder so etwas aufs Dach zu setzen, weil Sie das eben selber machen können, machen Sie das. Das lohnt sich auch wirtschaftlich. Gerade vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise kann ich das jedem stark ans Herz legen. Und wenn das eben als Mieter nicht geht, wie gesagt, die Rahmenbedingungen verbessern sich, gehen Sie auf Ihren Vermieter zu, fragen den, ob er nicht in der Richtung was machen will. Mhm. Auch das ist was, was sich, denke ich, für beide Beteiligten, Mieter und Vermieter, lohnen wird. Und ja, ich glaube, das wäre so der wichtigste Tipp.
Herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch mit Oliver Hummel gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de oder ihr schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account vorbei von Rotonda Business Club. Kommende Woche, da begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner, zum letzten Mal übrigens in diesem Jahr. Und zu Gast hat sie dann Thomas Kötter, den neuen Chef der Destination Düsseldorf. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns treu bleibt und wir uns wiederhören im neuen Jahr. Bis dann, macht's gut und schon mal eine fröhliche Weihnachtszeit. Euer Max.